Entspannte Unterhaltung mit Fest und Flauschig wünscht Vai, dein Online-CBD-Experte. CBD-Sportgel, Badekugeln und weitere CBD-Produkte für deine innere Balance findest du auf vai.com. VAAY.com. Hanf hat eine gute Seite. Vai.
Ich bin sicher, dass wir einander nicht allein lassen.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Es ist der 15.04., es ist immer noch April, es ist immer noch Daily Business hier mit Böhmchen und Lollo auf Fest und Flauschig. Ja, herzlich willkommen.
Fest und Flauschig Time bei Spotify. Du wusstest nur, welcher Tag heute ist, weil ich dir das eben noch gesagt habe.
Richtig, und weil ich in dem Augenblick gedacht habe, dass am 15. April 1987 das Konzert von dem Gitarristen Gary Moore in Hamburg war, auf das ich damals nicht durfte, weil ich erst 14 war und meine Eltern mich nicht alleine auf ein Konzert schicken wollte. Während du es gesagt hast, habe ich gedacht, ach krass, das war heute 1987. Das wäre fast das erste Konzert in meinem Leben gewesen, dann durfte ich nicht hin.
Das weißt du alles noch? Mit dem Jahr und dem Datum hat sich das so eingebrannt, weil du so enttäuscht warst?
Ja, dann durfte ich erst ein Jahr später, am 15. Oktober 1988, zum Run-DMC-Konzert, beim 15. Geburtstag.
Warum weißt du die Daten so genau? Weil du auf die Karte ganz oft geguckt hast? Oder warum hat sich das eingebrannt?
Weil ich glaube, bevor ich damals dann angefangen habe mit 1920 mit dem Kiffen, wahnsinnig gutes Gedächtnis hatte. Und die Zeit danach, ich habe Elefantengedächtnis gehabt. Ich kann mich an unheimlich viele Sachen erinnern. Ich weiß auch noch einzelne Schulunterrichtsstunden in völliger Länge und so. Es ist wirklich wahr. Und ich kann mir auch wahnsinnig gute Sachen merken. Unnützes Zeug, wie man sagt. Unnützes Zeug.
Ja, Olli, wie ist die Lage bei dir? Was gab es heute zum Mittagessen?
Pfannkuchen.
Bei mir gab es Kürbissuppe heute. Bisschen was Leichtes. Ich bereite mich aber auf einen dicken Grillabend vor. Ich habe mir so einen Alu-Grill gekauft. Ich grill auf dem Balkon draußen.
Ist mit Aluhut.
Nee, mit Aluhut, Save Nadu über die Bluetooth-Box und dann schön grillig. Ich habe Bock zu grillen. Ich will jetzt mal wieder grillen. Reicht ja mir. Ich will grillen.
Okay, das muss jetzt einfach mal sein, ne? So wie damals Jan-Josef Liefers und seine Frau nach New York geflogen sind, das muss jetzt einfach mal sein. Das war auch diese Überschrift, ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich rede hier öfter über meinen Hund, über den Juri.
Und ja, wie geht's dem?
Danke, dass du nachfragst. Dem geht's sehr, sehr gut, Jan. Der Juri hat mir in die Hand gebissen vor ein paar Tagen und da habe ich eine Methode erzählt, wie ich ihm das abgewöhnen wollte, und zwar mit der Dose mit den Nägeln. Da habe ich unfassbar viel Post bekommen, dass das alles nicht in Ordnung
sogar
ist.
Ich habe Post bekommen, deswegen.
Ich wollte euch noch mal ganz kurz sagen, ich habe das jetzt doch nicht gemacht mit den Nägeln. Jetzt hat es neulich geklingelt und ich habe den Hund einfach gegen die Wand getreten. Jetzt macht er das nicht mehr. Er müsst mir also nicht mehr schreiben. Er hat es jetzt kapiert. Also mit anderen Worten, ich habe es auf die einfache alte Methode gemacht. Nein, habe ich natürlich nicht. Hört bitte auf, mir immer reflexartig, sobald ich über den Hund was erzähle, zu ahnen, wie dieser Hund denkt, wie er fühlt, wie er erzogen werden muss. Ich habe das alles schon im Griff. Aber ganz liebe Grüße und danke für die ganz große Anteilnahme. Sie nervt trotzdem unheimlich.
Ich frage mich, ob das geht, wenn man irgendwann die Klingel sogar konditioniert. Dass, wenn du die Dose mit Nägeln schüttelst, dass dann klingelt oder einer an der Tür steht.
Ohne, dass einer vor der Tür steht.
Nein, du schüttelst die Dose mit Nägeln, dann klingelt es und es steht einer vor der Tür. Dass du die Welt anfängst zu konditionieren, aber Juri halt nicht hört.
Ja, die Welt zu konditionieren, das ist gar nicht mehr so schlecht. Das könnte, wenn das heute eine Sonntagssendung wäre, der Titel der heutigen Sendung sein, ist es aber nicht. Ja. Jan, wir haben so viele leichte Sendungen gehabt. Heute wollen wir versuchen, mal jemanden zu erreichen, der gerade in Griechenland vor Lesbos ist oder gerade auf Lesbos. So genau wissen wir das alles gar nicht. Sein Name ist Darius. Wir haben Kontakt bekommen. Wir haben einige Kontakte bekommen, nachdem wir letzte Woche aufgerufen haben, dass wir so gerne mal. Wir sind wirklich auch ahnungslos. Ich von meiner Seite, du hast wahrscheinlich noch mehr Informationen als ich, muss einfach sagen, man sitzt hier die ganzen Tage in seiner Wohnung rum, man macht sich Gedanken, wie alles weitergeht, aber ganz viele Sachen fliegen gerade aus dem Blickwinkel. Und dazu gehört gerade die ganze Flüchtlingskatastrophe und gerade die Situation. Ich selber weiß gar nicht so viel drüber, will mir nicht anmaßen, das alles zu beurteilen und bin froh, dass wir jemanden haben, den wir jetzt gleich dazuschalten werden und genau, der uns hoffentlich ein bisschen was erzählen kann.
Das ist auch der Grund, warum wir das heute machen wollen. Wir haben so, als das losging mit Corona, da begann auch die Situation auf Lesbos und an der griechisch-türkischen Seegrenze sich zuzuschalten. Zugspitzen. Jetzt vor Malta, die letzten Tage, gab es ein untergehendes Schlauchboot. Ich glaube, knapp 40 Menschen sind dabei vermutlich ertrunken. Das sind alles so Dinge, die, wie Olli gerade sagte, so hinten runterfallen, weil man selber so viel zu tun damit hat, zu kochen oder irgendwie das Otto-Lengi-Kochbuch durchzumachen mit Hülsenfrüchten, wie Dirk von
Lutzukerze. Oder seine Kinder zu therapieren oder zu beschäftigen.
Genau. Ja. Und jetzt, wo wir einigermaßen wissen, was wir die nächsten Wochen kochen, wo unsere Welt zwar aus den Fugen geraten ist, aber so wenigstens ein bisschen geordnet ist und dass nicht mehr alles ganz so frisch ist, kann man so ein bisschen vielleicht was von der Aufmerksamkeit, die wieder frisch gewachsen ist, dazugekommen ist, abgeben und sich wieder um Dinge kümmern oder Menschen kümmern, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht wie uns. Und uns, ich meine, uns geht's gerade nicht so gut wie sonst, aber immer noch viel, viel besser als den Menschen, über die wir jetzt gleich reden. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich völlig ahnungslos. Ich möchte mit Darius gerne sprechen, weil ich keine Ahnung habe, was genau da eigentlich unten los ist.
Ja, und weil man auch sagen muss, dass weder gerade in den Medien noch auch von der Politik darüber viel gesprochen wird. Und das einfach nur mal, es ist natürlich auch gerade wirklich eine Ausnahmesituation. Es geht mir auch gar nicht darum, den Schuldigen jetzt zu suchen, sondern einfach auch unsere Hörer mal und mich selber irgendwie darüber in Kenntnis zu setzen, was gerade noch an anderen Plätzen auf dieser Erde passiert. Und zwar noch gar nicht mal so weit von uns beiden entfernt. Ich würde mal sagen, wir setzen jetzt ganz kurz ab und packen doch mal zwei Songs, die ich gerade auf die Liste packen wollte, darauf. Und zwar, nee, jetzt habe ich den Namen doch. Genau, ich wollte auf die Liste packen. Nee, jetzt muss ich noch mal aufmachen.
Was denn jetzt, Olli? Was denn jetzt?
Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Oh.
Ich hab's extra hier aufgeschrieben. Entschuldigt bitte kurz. Ich bin heute musikalisch nicht so gut vorbereitet.
Kann ich, während du den Song raussuchst, ich war eben gerade einkaufen noch. Das mache ich jetzt nur einmal die Woche und ich freue mich jedes Mal total drauf. Und immer wenn ich im Supermarkt bin, ist das trotzdem, hängt über allem so ein dystopischer Schleier, irgendwie sowas total Ungutes. Ich denke immer, boah, geil einkaufen, ich freue mich voll. Und dann bin ich im Supermarkt und denke, boah, er war irgendwie scheiße und alle mit Mundschutz. Es waren heute echt alle mit Mundschutz da. Und weißt du, was mir die letzten 3 Tage abends immer passiert ist?
Na?
Ich lag abends im Bett und ich hatte Bock auf das gebratene Rindfleisch mit Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Bambus aus dem Aumunder Garten, meinem Lieblings-China-Restaurant. Und wirklich, ich lag abends im Bett und ich möchte das gerne essen. Das ist natürlich jetzt unerreichbar fern und jetzt habe ich mich heute zusammengerissen, habe mir ein Rezept rausgesucht und ich koche das selber. Ich koche das jetzt einfach selber.
Und meinst du, du wirst dieses authentische Geschmackserlebnis herstellen können in deinem Wok, in deinem authentischen Wok, den du dir bei Karstadt gekauft hast?
woher weißt du, dass ich meinen Wok bei Karstadt gekauft habe?
Weil du ein Karstadt-Typ bist. Weil das so
Aber ganz ehrlich, es gibt wenig Dinge, wo man noch zu Karstadt muss. Und eine Sache sind Töpfe und Pfannen und Woks oder sowas. Oder
alles, was Geschirr und Haushalt angeht, ist bei Karstadt immer noch eine gute Wahl. Und vor allem kommt ja immer noch eine Fachverkäuferin, die dir genau sagt, welche Pfanne gut ist fürs Fleisch und Fisch. Ich finde, das ist ein geschultes Personal. Die findest du nicht überall in Berlin. Berlin findest du bei Karstadt immer also noch.
Ich habe also bei Karstadt zumindest für Haushaltswaren und auch so eine schöne Leonardo-Fruchtschale zum Beispiel. Oder mal so eine Duftkerze. Alles, was man bei Karstadt. Ja, oder halt die Schreibwarenabteilung, wo man auch Portemonnaies bekommt in so einem Portemonnaie-Rondell oder so mittelteure Uhren. Naja, ich mache auf jeden Fall, ich halte dich auf dem Laufenden, wie mein Rindfleisch geworden ist. Ich habe ein Rezept rausgefunden. Wichtig ist, dass das Fleisch so durchgesuppt ist wie beim echten Chinesen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ein gebratener Mensch, Hund, Katze, Fledermaus, es kann eigentlich alles sein. Es ist geil eingelegt und das ist das die Kunst, das versuche ich jetzt hinzubekommen heute. Mache ich heute Abend.
Das klingt fantastisch. Ich würde gerne, also, wenn du jetzt noch mit der Tupperdose mal wenn du was richtig gut gelingt, dann würde ich mich freuen, wenn hier 2 Tage später so eine gekühlte Tupperdose mal stehen würde. Dass ich mir das aufwärmen könnte. Dann würde ich auch mal aus der böhmischen Küche.
Würde das in so einen Business-Umschlag gehen von DHL? Also wenn ich dir einfach so in so eine Versandtasche einfach so ein bisschen was aus dem Topf reinklatschen würde, schön zukleben, das wird doch eigentlich gehen, oder?
Nee, und stell dir mal vor, du fängst Feuer mit der Idee und denkst so, wieso, ich brauche ja nur ein paar Kühlelemente und dann kriegen erstmal 50 ausgewählte Bekannte aus meinem Umfeld erstmal immer Essen aus der böhmischen Küche und dann spricht sich das rum und dann wird das ein richtiges Ding. Und dann irgendwann bist du gar nicht mehr berühmt als Satiriker, sondern nur noch für so authentisches Essen, was in Kühlboxen in ganz Köln, in Nordrhein-Westfalen von dir, böhmische Küche, ey. Ja. Ich sehe das ganz ehrlich und auf einmal ist das hier alles nur noch Pillepalle für dich, weil du musst dich darum kümmern, dass die hungrigen Mäuler jeden Tag versorgt werden.
Und ich koche auch irgendwann nicht mehr selber, das wird einfach irgendwann machen, dass Leute für für mich. Und ich gehe nur noch durch so eine riesen Großküche durch und sage, hier noch ein bisschen Kumin rein. Da vorne muss noch ein bisschen Koriander drauf. Das ist mir ein bisschen zu salzig, da muss noch ein bisschen Milch rein. So sehe ich mich eigentlich. Nee, mache ich nicht. Das soll klein, für einen Freundeskreis. Vielleicht dir schicke ich gerne mal was zu, wenn es wirklich gelingen sollte. Ich mache eine echte Männerportion, weil ich will das einfrieren. Ich will es einmal kochen, mich einmal freuen, dass es mega gelungen ist. Ich habe ein geiles Rezept. Und der Trick mit dem Fleisch ist, man tut zum Marinieren noch einen Löffel Speisestärke dazu. Mischt das richtig durch. Und dann ist um das Fleisch so eine gallertartige Glibbermasse drumherum. Wie beim Chinesen. Ja. Wie in echt beim Chinesen. So.
Unverständlich. Ist immer noch, es ist hier kein Pöbel-Podcast, aber gestern war ich auch beim Spätkauf und dann packt der Typ vom Spätkauf einfach mal 4 Bierbänke direkt in die Sonne vor seinen Laden. Und da sitzen über Leute und trinken Bier und da sitzen bestimmt 10 Leute eng dran, die sie nicht kennen, labern und freuen sich, als wenn nichts wäre. Und ich gehe zu dem Spätverkäufer und sage, ey, du kannst doch jetzt nicht 4 Bänke aufstellen. Er so, doch, bis 18 Uhr darf ich das, sagt er. Und ich so, ja, okay. Und ich so, natürlich darfst du das bis 18 Uhr, aber du ziehst damit doch die Leute an, die sitzen doch hier alle nebeneinander und trinken gerade Bier. Und ich so, ja, bis vom Ordnungsamt keiner kommt, mache ich das jetzt einfach. Und dann denke ich auch so, schreist du den jetzt an, sagst, Alter, es geht nicht darum, dass das Ordnungsamt das alles dir erzählt, sondern du musst das schon selber kapieren. Du musst deinen Teil gesellschaftlich selber dazu beitragen. Aber habe ich dann nicht gemacht, weil ich weiß genau, er hat gesagt, was soll denn das jetzt für ein unfreundlicher Ton? Was willst du jetzt von mir? Ich kann das doch machen. Und dann stehst du wie ein Idiot da und denkst, Alter, du musst deine Bierbänke nicht rausstellen heute. Wirklich nicht und die müssen ja nicht. Und dann kommt das Argument, ja, bis das Ordnungsamt da ist, also kann ich das ruhig machen.
Das ist Berlin. Hast du das von der Mutter mitbekommen, die für ihre Tochter zum 16. Geburtstag eine Wohnung gemietet hat in Berlin, nee, wo dann 31 Leute gekommen sind, plus Alter, die Bullerei, weil sie das irgendwann rumgesprochen hat. Und dann hat die Mutter alle Gäste und ich glaube die Tochter auch und der Vermieter der Wohnung irgendwie in eine Anzeige bekommen wegen irgendwie Ordnungswidrigkeit, Corona. Ja. Ich finde das total assi, sowas zu machen, Bänke vor die Butze zu stellen, das ist genauso assi wie Masken klauen. Nee, nicht ganz so assi, aber es ist schon ziemlich asozial. Vor allem, wenn man mal guckt, wie viele Leute sich echt Mühe geben, sich megamäßig einschränken und der sagt dann, ja, 4 Bänke, bis das Ordnungsamt kommt. Alter, ja. Da sitzen Millionen Leute zu Hause und du stellst Bänke raus, bis das Ordnungsamt kommt. Ey, mega assi, ey, echt. Mega.
Okay, wir wollen uns nicht ärgern. Jetzt geht es um ein wichtiges Thema. Wir setzen kurz ab.
Deine Songs, und dann sprechen wir mit.
Sag mal die beiden Songs, die Michael Kiwanuka möchte ich raufpacken mit Home Again. Den anderen habe ich vergessen. Aber Michael Kiwanuka mit Home Again bitte auf die Liste. Guter Song.
Ist das der mit der kleinen Ukulele, der auch Somewhere Over the Rainbow gemacht hat?
Nein, das ist er nicht. Aber es ist ein mega Gitarrist auch. Mega. Wenn du ihn hörst, wirst du ein mega Fan sein. So, wir sind jetzt gleich da, sprechen mit Darius, der vor Ort ist. Vor Lesbos wahrscheinlich gerade, oder wenn wir ihn erreichen und sprechen.
Und wir machen, so. Ich sag direkt vorweg, wir machen keinen einzigen Witz über Liebe unter Frauen. Das ist ganz wichtig. Wir machen gleich ein ernstes Gespräch.
Ja, Mann, genau.
Wegen Lesbos und Lesbos.
Habe ich verstanden, Jan.
Ja.
Kultisch. Kultwimmi. Also,
was
ich mir
vorstellen.
Ja.
Oh Mann. Wofür gibt's denn Typen? Muss man sich mal reinpfeifen. Untereinander. Nee, wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig. Bleibt dran.
Ja.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Fest und flauschig am Mittwoch, den 15. April 2020. Und wir haben es gerade schon angekündigt und wir haben es eigentlich auch schon vorgehabt. Seit einigen Wochen mussten uns nur selber erstmal coronamäßig so sortieren, bis wir unsere Aufmerksamkeit wieder mit anderen Dingen teilen können. Ich glaube, das geht vielen da draußen jetzt ähnlich. Jetzt ist allmählich wieder Luft im Gehirn, nachdem man seine eigenen Zwiebeln in den Vorratsschrank getan hat und wieder Klopapier da ist. Wir sind jetzt verbunden mit einer mittelmäßig stabilen Verbindung mit Darius. Du kommst aus Hamburg. Erstmal moin, Darius.
Moin, Darius.
Hallo, moin, ihr beiden.
Du kommst aus Hamburg und bist jetzt ganz genau wo erstmal? Das müssen wir erstmal verorten. Wo befindest du dich jetzt gerade?
Also wir ankern gerade ungefähr 100 Meter von Lesbos entfernt. Auf der Mare Liberum bin ich, ein NGO-Schiff. Ja, und wie gesagt, wir sind hier 100 Meter vor Lesbos.
Und seit wann bist du ungefähr da? Seit wann bist du schon da?
Oh, ich bin inzwischen seit 4,5 Wochen auf dem Schiff. Ja, Seit 4,5 Wochen bin ich auf dem Schiff und weiß noch nicht, wann ich wieder runterkomme.
Du bist ursprünglich eigentlich Binnenschiffer aus Hamburg, ja? Und hast dich irgendwann mit der Seebrücke, glaube ich, zusammengetan oder hast du, ich weiß nicht genau, wie der Zusammenhang bei euch ist, und hast dich irgendwann entschieden, nach Lesbos zu fahren. Mit welchem Schiff bist du genau da?
Ja, also die Seebrücke, also ich war schon auf dem Mittelmeer Seenotretter, da gab es die Seebrücke noch nicht, muss ich mal ehrlich sagen. Also ich war schon 2016 das erste Mal auf dem zentralen Mittelmeer und habe da mit der Juventa versucht, Menschenleben zu retten. War da dann auch als Kapitän, ich war auf der Sea-Watch 3 und ich war auch schon mal vor 2 Jahren auf der Mare Liberum. Und da bin ich jetzt halt wieder auch auf der Mare Liberum, das ist eine Berliner NGO und die betreibt eigentlich keine Seenotrettung, sondern Monitoring. Das heißt, die fährt in der Ägäis, also dem schmalen Gebiet zwischen Lesbos und der Türkei, und versucht da ein bisschen den staatlichen Akteuren auf die Finger zu gucken. Also der griechischen Küstenwache Frontex und der türkischen Küstenwache, die hier in dieser schmalen Meeresenge patrouillieren.
Sag mal, Darius, warum genau bist du jetzt da unten? Also was ist der Grund, warum da so viele NGOs sind, warum wir immer wieder was hören von Lesbos, warum immer wieder Leute, Erik Marquardt vor kurzem, ein Abgeordneter der Grünen aus dem Europaparlament mit einem sehr eindringlichen Appell in den sozialen Netzwerken gewesen. Was ist da unten los?
Also seit einigen Jahren ist hier ziemlich viel los auf Lesbos. Also diese Meeresenge zwischen der Türkei und Lesbos, das ist wirklich ein Steinwurf. Also man kann die Türkei sehen von hier. Das ist an der engsten Stelle, glaube ich, 7 Kilometer. Das haben Leute sogar schon schwimmend zurückgelegt, diese Entfernung. Und hier sind schon seit 20 Jahren kommen hier viele Menschen an, die aus der Türkei fliehen, um eben nach Europa zu kommen, kommen hier auf den griechischen Inseln an. Und eben seitdem Erdogan die Grenzen geöffnet hatte, vor 1,5 Monaten, ist es nochmal wieder mehr geworden. Ganz schlimm oder ganz viel war es im Sommer oder so 2015, 2016. Da sind hier 1 Million Leute fast angekommen auf Lesbos, Geflüchtete. Und ja, hier ist halt so ein Hotspot für Fliehende, weil das eben die Route ist, die einfachste, kürzeste Route, um aus der Türkei nach Europa zu kommen.
Lesbos galt lange Zeit ja auch als sehr liberale Insel mit fast schon kommunistischen Anleihen, hat man jedenfalls so gesagt. Jetzt hat sich die gesamte Stimmung, glaube ich, auf der Insel wirklich in den letzten Jahren auch ganz schön geändert, oder?
Also da muss ich mal in die Bresche springen für Lesbos, also in den letzten Jahren sowieso nicht. Also,
oder ja, in der letzten Zeit, ja.
Wir haben immer viele Linke gewohnt tatsächlich auf der Insel. Und ich meine, man muss sich mal vorstellen, hier wohnen 40.000 Menschen oder 60.000 Menschen auf der Insel und fast 25.000 Geflüchtete sind hier auf der Insel. Wenn ich mir vorstelle, was in Deutschland los wäre, wenn da 40 Millionen Geflüchtete wären, dann, oh Gott, das will ich mir gar nicht ausmalen, was mit denen angestellt werden würde. Und die Solidarität unter der Bevölkerung war eigentlich immer ziemlich groß. Die haben viel die Menschen unterstützt oder ich meine dann natürlich auch ein bisschen monetär daran verdient. Also hier waren zwischenzeitlich oder sind immer wieder bis zu 90 NGOs aktiv. Das sind hunderte von Menschen, die herkommen, die natürlich irgendwo übernachten müssen, die in Restaurants gehen, die in den Supermarkt gehen. Also ganz stumpf gesagt haben die Leute natürlich auch daran verdient. Und auch die Geflüchteten, die geben ja alle, also die haben ja keine Möglichkeit, woanders Geld auszugeben als auf dieser Insel. Und es gab immer viel Solidarität. Das hat sich ein bisschen gewandelt, so vor 1,5-2 Monaten. Da sollte im Norden der Insel ein neues Lager errichtet werden. Und da fing so ein bisschen der Widerstand der Bevölkerung an. Und da kamen so ein paar Faschisten, sage ich mal, ich nenne sie mal Faschisten, die haben das ein bisschen tatsächlich geführt. Und da gab es dann vermehrt Angriffe, unter anderem auch auf dieses Schiff, die Mare Liberum. Die lag eigentlich bis vor 1,5 Monaten an der Pier hier in einem kleinen Hafen und hatte Werfzeit. Das heißt, sie sollte fertig gemacht werden für die nächste Mission, für die nächste Saison. Und dann standen halt auf einmal 10 Faschisten an Land am Pier und haben das Schiff mit Benzin übergossen, haben versucht, das Schiff anzuzünden, woraufhin die Crew, da war ich noch nicht an Bord, fluchtartig sozusagen quasi diesen Hafen verlassen hat. Seitdem war es uns auch nicht mehr möglich anzulegen. Immer wenn wir das versucht haben, standen da sofort Menschenmengen an Land und haben versucht, das zu verhindern. Und es gab Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, es gab Angriffe auf Migranten. Gerade letzte Woche hat ein Haus gebrannt, in dem in der Nacht vorher noch ein paar Geflüchtete geschlafen haben. Also die Faschisten sind hier gerade sehr aktiv auf der Insel, was natürlich auch das nicht alles besser macht.
Und wie verändert die Corona-Krise die Lage auf Lesbos oder eure Lage jetzt auf dem Schiff vor der Küste?
Also uns als Mare Liberum betrifft das vor allem erstmal ganz direkt, weil wir dürfen gerade nicht auslaufen. Wir ankern hier in der Bucht im Landesinneren und dürfen nicht aufs offene Meer hinausfahren, also auf diese Ägäis, auf diese Meeresenge dürfen wir nicht hinausfahren, weil es jedem Sportboot zurzeit untersagt ist, aufgrund der Corona-Regulations dieses Seegebiet zu befahren. Also selbst 2-3 Meter Fischerboote dürfen da längs fahren, Sportboote nicht, und wir sind ein Sportboot noch. Und deswegen betrifft es uns ganz direkt, weil wir dürfen nicht das machen, was wir eigentlich machen wollen, nämlich in diesem Seegebiet darauf achten, dass die staatlichen Akteure sich ein bisschen benehmen. Die Geflüchteten selber betrifft das natürlich auch ganz, ganz doll. Hier gibt's Lager, das größte Lager Europas ist hier auf der Insel Moria.
Da wohnen über 20.000 Menschen, oder was heißt wohnen, ich würde es gar nicht wohnen nennen, aber da sind über 20.000 Menschen eingepfercht, die selber bezeichnen sich oft schon als Tiere, weil sie sagen, Europa hält sie da wie Tiere.
Ich habe die Videos gesehen auf deiner Twitter, auf deinem Twitter-Kanal, da hast du ein paar Videos gepostet und das sieht wirklich menschenunwürdig aus, das kann man mal wirklich sagen. Ich habe die eben gerade mir alle angeguckt, die ganzen Videos, die du hast. Das ist wirklich kein menschenwürdiger Zustand.
Genau, es ist ganz schlimm und es ist natürlich völlig überfüllt. Das Camp war eigentlich mal errichtet für 2.500 Leute, da wohnen über 20.000 jetzt. Also Social Distancing geht da nicht. Also die Essensschlange, stellt euch vor, in dem Raum, wo ihr jetzt seid, sind noch 50 Leute dazu und dann sollt ihr darauf achten, dass ihr euch nicht zu nahe kommt. Das geht natürlich unmöglich. Die Menschen haben Angst um die Alten da im Camp, um die Kinder. Da sind viele Menschen, die kein stabiles Gesundheitssystem haben, kein stabiles Immunsystem. Also ich würde sagen, fast alle, die da leben, gehören zur Risikogruppe. Und die haben wirklich Angst. Und sie dürfen halt auch nicht mehr in die Stadt zurzeit. Also es gibt hier auch einen Lockdown, so eine Art Lockdown, also Ausgangssperre. Man darf nur mit Begründung in die Stadt, man darf nicht in Gruppen in die Stadt. Und das betrifft die dann natürlich auch, wenn die eben wirklich eh schon in diesem Lager wohnen müssen und das dann nicht mal mehr verlassen dürfen. Sonst konnten die halt immer noch mal einen Spaziergang in die Stadt machen oder mit dem Bus in die Stadt fahren. Das ist ihnen alles inzwischen untersagt. Und dadurch, ja, also das ist schon zu spüren hier. Und vor allem die Angst davor, was losgeht, wenn dieser Virus hier wirklich ausbricht auf der Insel in den Camps.
Was für eine Perspektive haben denn die Menschen in dem EU-Lager in Moria?
Also wenig. Also das Lager ist schon immer für die Menschen, die da wohnen mussten, schlimm. Und zurzeit ist es noch schlimmer, weil eben, ich meine, erstmal ist ganz Europa ja quasi unter dem Lockdown. Die Grenzen sind noch dichter als sonst. Und die sind verzweifelt, kann man ganz ehrlich sagen. Also die sind sehr perspektivlos und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Haben Angst um ihr Leben, haben Angst um ihre Zukunft. Und hoffen halt einfach, dass möglichst viele endlich aus diesem Camp evakuiert werden und irgendwo anders untergebracht werden. Was jetzt so ganz, ganz langsam tatsächlich passiert, also gerade heute stand in der griechischen Zeitung, dass so richtig vulnerable cases, also besonders gefährdete, in Hotels verlegt werden sollen. Aber ich glaube das dann auch erst, wenn es passiert.
Darius, diese 50 Kinder, wo jetzt eins von in Sachsen-Anhalt aufgenommen wird, kommen die auch? Also diese Waisenkinder, die kommen auch aus diesem Lager. Ne? Also allein reisende Kinder, die dann da sind, sollen in Deutschland 50 an der Zahl aufgenommen werden.
Ja, tut mir leid, ich musste gerade lachen. Also wir sind ab und zu in Moria oder besuchen da Freunde oder Freundinnen im Lager. Als ich ihnen das erzählt habe, dass Deutschland jetzt 50 aufnimmt oder Luxemburg 12 zum Beispiel, auch die haben dann erstmal gelacht.
Traurig, aber
also sozusagen ist, man fängt erst an zu lachen und dann wird man ein bisschen grimmig und dann ballt sich auch die Hand mal zur Faust, weil, also nur mal für die Zahlen, wie gesagt, über 20.000 Menschen wohnen in diesem Lager, davon sind 7.500 mindestens Kinder, davon 2.000 bis 3.000 unbegleitete Minderjährige, also die nicht mal eine Familie dabei haben. Das Lager selbst ist eh zu voll, die ganzen Menschen passen da gar nicht mehr rein. 1.500 Kinder wohnen also auf der Straße oder in den Hainen um das Lager herum. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, also 50, also das ist eine Reisebusfüllung, also das ist wirklich ein Hohn. Also und vor allem das dann noch als großzügig oder menschlich darzustellen, finde ich besonders schlimm, weil ja, das ist halt nix. Ne? Und wenn man, also ich erwähne das gerne, ich halte oft Vorträge und ich erwähne das da gerne oft, ich finde das immer noch sehr aussagekräftig. Ärzte ohne Grenzen haben mal eine Studie gemacht und von den 6- bis 16-Jährigen haben sich 25% der Leute, also der 25% der 6- bis 16-Jährigen, die in Moria leben müssen, haben schon versucht, sich umzubringen oder drüber nachgedacht. Und ja, also dass 6-, 7-, 8-Jährige versuchen, sich umzubringen, dass das irgendwie, also ja, das ist Europa. Ne? Das so heißt Europa Menschen willkommen.
Das klingt alles ganz schrecklich. Und das große Problem ist, dass gerade kein Land und keine Politik sich gerade befugt fühlt, da irgendwas zu machen. Und auch noch dieses Corona-Problem natürlich herrscht, aber niemand gerade dieses Problem überhaupt anspricht. Und ist gerade, finde ich, alles das Gefühl von mir, nur als Außen betrachtet, alles nur noch eine Verschlechterung aussieht, weil momentan noch nicht mal ein Diskurs darüber mehr stattfindet, oder?
Also das sehe ich ähnlich, also ich finde, ja, also Corona, ich meine, das blendet ja, ich bin jetzt seit Wochen hier, ich krieg's ja nicht mehr so viel mit, aber scheint ja wirklich alles andere auszublenden, ne, wenn man mal, also hier schon schlimm, aber einfach nur mal, also ich bin natürlich, wie gesagt, ich war mehrmals auf dem zentralen Mittelmeer, da sind über Ostern 5 Boote in Seenot gewesen, eins davon ist gekentert, vor den Augen Europas, also europäische Behörden haben zugeguckt, wie Menschen ertrinken direkt vor unseren Toren, also wirklich schon in Greif, naja, und ja, Corona ist halt alles dominierend und also ich werde von Tag zu Tag hoffnungsloser gerade, muss ich sagen.
Vor Malta, Darius, da gab es in den letzten Tagen so ein paar Vorkommnisse. Da hat die europäische Grenzschutzbehörde Frontex wohl mitbekommen, dass da 4 oder 5 Schlauchboote in Seenot waren oder immer noch sind und nicht gehandelt. Du hast vorhin davon geredet, ihr schaut den staatlichen Akteuren in Anführungsstrichen auf die Finger. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Ist es dann auch sowas wie Monitoren, wo Frontex ist, und warum nehmen sie diese Gummiboote nicht mit? Oder warum helfen sie den Leuten nicht? Oder verhindern, dass da irgendwie Gewalt ausgeübt wird oder Leute einfach zurück ins Meer geschmissen werden? Was heißt denn das?
Also hier passiert mehreres gleichzeitig, was alles echt, also ich finde es wirklich, also es ist echt schlimm einfach, muss ich echt sagen, so, also weil hier passiert mehreres gleichzeitig. Also die Leute, das, wie gesagt, das sind 8 Kilometer vielleicht, mal 10, mal 15 Kilometer von der Türkei nach Griechenland, ungefähr in der Hälfte ist die Grenze. Auf der einen Seite ist türkisches Gewässer, auf der anderen Seite europäisches. Und die Leute fahren mit den Booten los und dann passiert einerseits relativ häufig, dass Leute schon, Menschen sind schon in europäischen Gewässern und werden dann von der türkischen Küstenwache zurückgezogen in türkische Gewässer, was schon illegal ist, das ist ein illegaler Pullback. Aber es passiert halt eben, wenn man jetzt sagt, okay, Erdogan, das ist jetzt auch nicht die geilste Regierung und an die hat man jetzt auch nicht so viel Ansprüche, aber auf der anderen Seite ist halt Europa, das Europa, was sich sonst was für Werte auf die Flaggen geschrieben hat, und eben die europäischen Streitkräfte, die da sind, nämlich die griechische Küstenwache, die griechische Marine und Frontex, benehmen sich kein Deut besser. Also es passiert immer wieder, es ist dann auch egal, dass sie dabei gefilmt werden oder aufgezeichnet werden, es passiert immer wieder, dass Boote, die schon in europäischen Gewässern sind, eben illegalerweise zurückgebracht werden in türkische Gewässer. Gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen gab es auch immer wieder Videoaufzeichnungen davon, dass griechische Küstenwachenschiffe wirklich an geflüchteten Boote rangefahren sind und versucht haben, die zum Kentern zu bringen, ins Wasser geschossen haben, direkt neben dem, also versucht haben, Boote zu kentern. Auch das übrigens aber auch schon länger, also davon gibt es schon, 2016 gab es schon darüber Berichte, dass sowas passiert ist. Und das ist dann halt eben, das sind halt Europäer, das finde ich tatsächlich, also auch, also ich halte immer weniger von Europa, muss ich gestehen, aber das, also irgendwie ist das nochmal ein Unterschied, ob das dann also jemand macht, der sich eben diese europäischen Werte auf die Flagge geschrieben hat, oder eben ein Erdogan-Folgling.
Das sind so viele Flüchtlinge, es sind viele Kinder, es sind viele Familien da. Der zynischste Spruch, den ich immer noch höre hier in Deutschland von vielen Leuten, und das müssen noch nicht mal AfD-Wähler sein, das können auch manchmal einfach nur blasierte Wohlstandsmenschen sein, die dann sagen, warum kommen die überhaupt zu uns? Die wollen doch nur unseren Wohlstand klauen. Dieses typische Ding, dass diese Menschen aus dem Kriegsgebiet kommen und aus dem Flüchtlings-, also deswegen fliehen, und dass die einen Grund dafür haben, das scheint oft irgendwie aus dem Radius von diesen Menschen zu verschwinden. Du hast wahrscheinlich mit einigen Flüchtlingen auch Kontakt gehabt, mit denen geredet, oder?
Ja, ich habe öfter mit Leuten, ja doch schon, ich habe schon mit vielen geredet. Und also sagen wir mal so, ich würde sagen, ich habe selten Menschen getroffen, die einfach gesagt haben, es war mir zu Hause zu langweilig und ich hatte einfach besser Bock auf ein größeres Handy und deswegen bin ich abgehauen, sondern in ihren Ländern ist einfach das Leben nicht mehr möglich.
Bock auf Spargel.
Bock auf Spargel stechen vielleicht.
Ja, genau, ja. Das ist dann komischerweise relativ einfach, 40.000 Menschen einfach ins Flugzeug zu setzen und nach Deutschland zu fliegen, wenn sie danach wieder abhauen und uns in der Zwischenzeit unseren 15 Euro das Kilo Spargel aus der Erde holen.
Ne? Naja, das ist halt wirtschaftliche Interessen. Ne? Aber das, so funktioniert der Kapitalismus halt. Aber nein, also die Menschen fliehen aus katastrophalen Bedingungen. Ne? Also ich meine ja wirklich viele Syrer, viele Afghanen. Ich meine, Afghanistan wurde weggebombt einfach in den letzten Jahrzehnten. Also, und das, da ist einfach kein friedliches, gutes Überleben mehr möglich. Wir treffen ja immer wieder Leute, die waren schon, ich habe gerade vorgestern mit einem geredet, der hat schon 7 Jahre in Deutschland gelebt, hat da eine Ausbildung gemacht, also der hat fertig gelernt, dann wurde abgeschoben nach 7 Jahren, der kann fließend Deutsch, hat eine fertige Ausbildung, wurde abgeschoben, dann meinte er, hat es eine Woche ausgehalten, dann hat er sich wieder auf den Weg gemacht und jetzt sitzt er wieder hier in Moria.
Nachdem er schon 7 Jahre in Deutschland gelebt hat.
Ja, 7 Jahre fertige Ausbildung, ist 22 jetzt, also der ist mit 15, weiß ich nicht, ja, mit 14, 15 nach Deutschland gekommen mit seiner Familie, hat eine Ausbildung gemacht, kann fließend, also fast fließend Deutsch, ja, und jetzt sitzt er wieder hier in Moria.
Viele Leute hören das gerade. Ne? Viele Leute hören das gerade und denken sich auch, genauso wie wir auch, man ist uninformiert, man würde gerne helfen, man würde gerne was auf die Beine stellen oder eine Organisation unterstützen. Was würdest du sagen oder hast du was, was kann man machen oder was willst du unseren Hörern vielleicht sagen, was vielleicht eine gute Geste wäre, gute Handlung, welche Organisation oder so?
Also ich fand, also das wäre ich, wie gesagt, ich halte oft Vorträge und bin auf vielen Veranstaltungen und bis vor 2 Monaten fand ich die Antwort eigentlich immer relativ leicht. Ich muss gestehen, inzwischen bin ich so sehr am Verzweifeln an den Zuständen hier, dass ich die Antwort nicht mehr leicht finde, weil ich finde, also eben mal ein Twitter mit Hashtag abzusetzen, reicht irgendwie nicht mehr. Also die Leute sind hier kurz davor, also Moria ist kurz davor, ein riesen Massengrab zu werden, mal plump gesagt. Ja.
und im Mittelmeer.
Wegen Corona oder wegen der allgemeinen
Vor allem
Zustände?
Wegen Corona,
also ist Corona.
Klar, wenn das hier ausbricht, eine direkte Bedrohung, der Virus hier ausbricht, es gibt halt Social Distancing, das ist hier einfach unmöglich. Die Leute wohnen mit 10, 20 Leuten in einem Zelt. Diese Essensschlangen sind wirklich unbeschreiblich. Also das ist dicht gedrängt. Und also es ist nicht möglich, sich hier so voneinander zu distanzieren. Also vorm Lager rennen inzwischen kleine Kinder rum mit so Plastikflaschen mit Wasser-Seifenmischung drin rum, die jeden zwingen, der ins Lager rein will, irgendwie sich die Hände zu waschen. Und das ist eigentlich auch schon fast das Einzige, was an Corona-Prävention hier passiert. Also irgendwie selbstverwaltete, selbstorganisierte Refugees, die da das alles selber machen.
Das finde ich ganz schlimm.
Das ist eine Urlaubsinsel in Griechenland, verdammt nochmal. Und das ist die EU.
Das ist die EU, das ist Europa. Ich finde mal sehr treffend, also meine Schwester ist Ärztin in Moria immer wieder und sie meinte, sie war das letzte Mal, als sie da war, hat sie eine Kollegin das erste Mal rumgeführt in diesem Lager und die ist da rumgerannt, hat sich umgeguckt und meinte, das wäre in Europa nicht möglich. Und ich finde, das trifft es echt auf den Punkt. Also das ist eben komplett nicht vereinbar mit dem, was Europa tut, wofür es steht. Und genau, aber also wir was machen? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was machen. Also ich freue mich in Hamburg oder in Deutschland irgendwo versuchen, Demos zu machen. Gerade in Potsdam war eine tolle Aktion, weil ja Demos verboten sind, haben sie alle sich in bei einer Bäckerei in eine Schlange gestellt und sagen, sie waren einfach die Schlange, die zu einem Bäcker wollten und hatten dann alle Transpis dabei rein zufällig. Also ich freue mich über solche Aktionen, aber das hilft den Menschen hier halt einfach nicht. Also es gibt wenig, was den Menschen hier hilft.
Ja.
Ich bin hoffnungslos, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was den Menschen helfen würde, wäre einfach mal eine menschenwürdige Entscheidung und diese Camps auszulösen. Es gibt so viel Platz in Europa, es gibt so viele Möglichkeiten und wir sind eigentlich so ein modernes und momentan bricht alles irgendwie zusammen und das macht mich so traurig zu sehen, dass wahrscheinlich auch nach dieser Krise ein großer Rechtsruck in vielen Ländern wieder stattfinden wird. Die werden sich das immer wieder irgendwie versuchen zu greifen und vieles wirkt auswegslos, aber das wollen wir hier irgendwie nicht verbreiten, sondern irgendwie auch versuchen, ein positives Hoffnung zu verbreiten, was jetzt gerade nicht so einfach ist. Auf alle Fälle reden wir hier darüber und das ist schon mal ganz wichtig.
Genau, das ist das, was ich natürlich hier jetzt am meisten mache. Ich versuche eben Öffentlichkeit zu generieren. Ihr seid natürlich eine prima Chance dafür. Danke, dass ihr mich eingeladen habt nochmal. Und also das ist natürlich eine prima Gelegenheit, eben wenigstens darauf aufmerksam zu machen. Und vielleicht werden die Leute ja mal ein bisschen wütend und werden kreativ und haben, vielleicht hat jemand anders, einer von diesen 4 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern hat vielleicht eine gute Idee, wie man das Ganze ändern kann. Darauf hoffe ich ja ein bisschen, dass irgendjemand...
Ja, aber ich meine, vielleicht gibt es ja viele Politiker, sind gerade in Homeoffice und machen Homeschooling und haben vielleicht Zeit, über Dinge nachzudenken, über die sie sonst nicht so nachdenken, wenn sie im Alltag im politischen Berlin unterwegs sind. Vielleicht findet sich ja mal so eine parlamentarische Gruppe mit Engagement, die sich sagt, Mensch, das ist zwar scheiße, dass Menschen jetzt gerade zu Hause in der Wohnung sitzen, aber noch viel beschissener ist das, irgendwie an der Ostküste von der griechischen Insel in Sichtweite zur Türkei auf engstem Raum in irgendwelchen Pappkartons zu wohnen, in der EU im Jahr 2020. Und wenn man jetzt quasi mal überlegt, wir bauen, nachdem das alles vorbei ist, hier den großen Pandemieschutz aus, dann kann man ja vielleicht auch mal ein kleines bisschen den Menschenschutz parallel dazu ausbauen und damit anfangen, dieses Lager aufzulösen. Also es wäre doch eigentlich eine Möglichkeit, einfach zu sagen, pass mal auf, jedes EU-Land nimmt so und so viele Leute auf, die werden irgendwie dezentral untergebracht oder kommen in die normalen Kontingente rein und wir machen erstmal diese unwirklichen, unmenschlichen Zustände da, den setzen wir erstmal ein Ende in Moria. Das wäre doch eigentlich eine Sache, die man organisieren könnte.
Also es war ja eben kein Problem, die eben erwähnten Spargelhelferinnen, Spargelstecherinnen einzufliegen, also auch die natürlich wieder ohne Social Distancing alle dicht gedrängt am Flughafen, weil es ja egal, ob die krank werden, aber also natürlich ist das Geld und die Möglichkeiten sind da. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind in Deutschland gerade 1,8 Millionen Hotelbetten frei. Wir brauchen 20.000. Und dann ist Moria schon frei.
Ja, und ich finde, bei Corona, du siehst oder du hast gesehen in den letzten 3 Wochen, wie schnell auf einmal geht, wenn die Politik das möchte. Ne? Und auch parteiübergreifend, also die wichtigen Beschlüsse sind ja wirklich ohne eine Gegenstimme im Bundestag gefallen. Also wenn der politische Wille da ist, dann geht das. Und zwar sehr schnell und sehr effektiv, wie Heiko Maas es jetzt gerade geschafft hat, auf der ganzen Welt Leute zusammenzuholen. Aus Nepal, Kasachstan, Südafrika sind innerhalb von wenigen Tagen im Auswärtigen Amt irgendwelche Flüge gechartert worden, um die ganzen Pauschaltouristen da zurückzuholen. Und zwar wirklich hunderttausende Menschen innerhalb von wenigen Wochen. Und das muss doch eigentlich auch möglich sein für so eine zivilisierte Kulturnation mit viel Geld, diese Scheiße da unten zu beenden.
Also ich bin offen. Ich bin offen für Lösungen. Also ich bin dabei. Ich würde sogar eine Petition unterschreiben.
Sogar das. Wie sieht denn jetzt dein Alltag auf dem Schiff aus? Wir sehen dich hier gerade bei Zoom im Hintergrund.
Eine Kajüte.
Was ist das? Geht's da hoch?
Nein, das ist die Messe. Wir sind hier gerade in der Messe. Wir sind gerade in dem Raum, wo wir frühstücken und unsere Treffen abhalten. Alltag auf dem Schiff also ich bin halt als Kapitän hier, deswegen bin ich der, der als am seltensten das Schiff verlassen darf. Wie gesagt, wir dürfen gerade nicht rausfahren, wir ankern hier, deswegen machen halt aber so viele wie möglich eben Sachen an Land, versuchen eben nach Moria zu fahren, versuchen da Essen zu verteilen an unbegleitete, also an Single-Frauen oder also einzelreisende Frauen, das sind ja immer die, die es neben den Kindern am härtesten trifft, also die haben Angst da an dem Camp, die werden da bedroht, wenn nicht schlimmer, also oft genug werden sie auch tatsächlich dann missbraucht oder vergewaltigt, also das ist natürlich, also da wohnen 20.000 Leute unter absoluter Anspannung und ja, natürlich haben, also gerade für die Frauen ist es da besonders schlimm, deswegen versuchen wir die dann zu unterstützen, wir suchen eben Zeitzeugen, sage ich mal, doof zu finden, wir versuchen Leute zu überreden, dass sie uns Interviews geben, dass sie eben direkt aus dem Lager berichten können. Dann gibt es inzwischen ja auch wilde Camps, also es sind nicht wirklich wilde Camps, sondern es ist halt zurzeit so, diese griechischen Regierungen oder die griechischen Autoritäten, die benutzen Corona dann eben auch dafür, dass, wenn jetzt zurzeit Boote ankommen, ist es so, dass die werden gar nicht nach Moria gebracht, sondern die werden direkt am Strand geblieben gelassen. Die werden sofort da, wo sie ankommen, wo das Boot angelandet ist, werden sie unter Quarantäne gestellt. Die Glück haben, die kriegen dann noch von einem UNHCR Zelte gestellt, aber da sind dann halt eben auch in so einem relativ kleinen Zelt so 20 Leute. Gerade in letzter Zeit hat es viel geregnet, das ist dann eben wirklich auch ein dürftiger Unterschutz. Die, die es schlechter haben, kriegen nicht mal das. Also wir haben auch Camps gesehen, wo eben die Leute das Boot, mit dem sie angekommen sind, umgedreht haben und am Baum gelehnt haben und darunter ein bisschen Schutz haben. Die kriegen dann einmal am Tag von der NGO ein bisschen was zu essen geliefert und ansonsten darf kein Arzt zu denen. Also wir haben eine Frau gesprochen, die hat schwer Rheuma, die hat seit Tagen, konnte sich nicht hinsetzen, um ihre Notdurft zu verrichten, sage ich mal höflich, weil sie halt schwer Rheuma hatte und sich kaum bewegen konnte. Aber es darf halt kein Arzt hin wegen Corona und die Menschen sitzen da inzwischen teilweise seit 3 Wochen, obwohl nur 2 Wochen Quarantäne ist, sitzen sie da halt am Strand und wissen nicht, was mit ihnen passiert und die kriegen halt eben nichts, gar nichts gestellt. Und noch schlimmer ist übrigens auch das, ein ganz neuer Trend, das hat sich bis vor kurzem meiner Meinung nach noch keiner getraut. Wir haben jetzt schon öfter Berichte gehabt, dass die griechische Küstenwache und Frontex, die haben Menschen, die schon an Land waren, einfach auf sozusagen an Bord genommen auf ihr Schiff und sind dann mitten aufs Meer gefahren und haben die auf Rettungsinseln wieder ausgesetzt, mitten auf dem Meer.
Krass.
Also das waren Menschen, die waren schon auf griechischen Inseln und die haben die einfach mitten auf dem Meer wieder ausgesetzt auf höchst fragilen Rettungsinseln und meine
persönliche Meinung ist, denen ist dann auch relativ überlassen, oder?
Egal, ob die
eigentlich zum Sterben da.
Genau, also ich glaube, denen ist egal, ob sie da sterben oder ob sie von der türkischen Küstenwache gerettet werden sind. Wir haben eben die türkische Küstenwache berichtet von 9 Fällen, dass sie solche Inseln aufgenommen haben und die Leute wieder zurück in die Türkei gebracht haben. Aber das ist halt für mich auch nochmal ein ganz neuer Ausmaß. Also als ich das erstmal gehört habe, muss ich mir erstmal eine Flasche Schnaps holen und mich besaufen.
Oh Mensch, Darius, ja, Corona verändert die Welt und Dinge, die ohnehin schon scheiße laufen, laufen jetzt noch beschissener. Alles Gute, wie viele Leute seid ihr auf dem Schiff? Mit wie vielen Leuten seid ihr da unten?
7. Wir sind hier 7 Menschen auf der Crew, eine ganz wunderbare Crew. Die ist ja ziemlich unfreiwillig in diese Situation gestolpert, weil ich habe ja gesagt, eigentlich lag das Schiff hier gerade an der Pier und hatte Werfzeit. Also hier sind die Menschen, die an Bord sind eigentlich gekommen, um ein bisschen zu malern, um Rost zu klopfen, um das Schiff ein bisschen schöner zu machen und seetüchtig zu machen. Und dann kamen halt die Faschisten, haben das eben diesen Angriff gemacht und seitdem sind wir halt auf dem See. Und dafür ist das ja eine ganz, ganz wunderbare Crew, die sich hier ganz wacker schlägt. Und also ich bin sehr froh, hier zu sein und nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und mir das alles angucken zu müssen, sondern wenigstens irgendwie versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass es ein bisschen anders wird.
Kann man nur aus seiner Hut verziehen. Wirklich, Darius. Sag mal, du bist Musikfan, oder? Hast du noch ein paar Songs? Wir haben so eine Liste. Hast du ein paar Songs, die unsere Fans, unsere Hörer, meine ich, hören wollten, von Bands, die dir gefallen? Das ist unsere Fili- und Bumsi-Liste.
Uiuiuiui. Ja, also, wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich natürlich vor allem, weil, ich weiß nicht, ob es geheim ist, aber der hat es ja vermittelt.
Monchi von Monchi hat ja das
Ganze hier vermittelt.
Ganz liebe Grüße.
Also, genau, liebe Grüße an Monchi. Danke, dass du das vermittelt hast. Und die widmen ja auf ihren Konzerten immer das Lied zu Hause uns, also den Juventa 10, meiner eigentlichen Gruppe. Das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn ihr das spielen würdet.
Machen
von Feine Sahne, Fischfilet zu Hause. Außerdem von Core, die Band Core, C-O-R, der Lampedusa Blues, ist ein ganz, ganz wunderbares Lied, was wirklich treffend bezeichnet. Also, die singen da ganz, ganz treffend drüber, was hier auf dem Mittelmeer gerade passiert.
Klar.
Also wenn ich mir noch mehr wünschen darf, würde ich sagen Alarmsignal, die tolle Band Alarmsignal, Alles wird gut, das ist ein ganz, ganz wunderbares Intro, das habe ich auf meinen Missionen auf dem Mittelmeer immer wieder gehört, das ist ein herzergreifendes Intro, bei dem ich jedes Mal weinen musste, egal ob auf dem Mittelmeer oder zu Hause.
Kenne ich nicht, hätte ich auch Bock zu hören.
Kannst du dir anhören, gibt's alles bei Spotify, ich habe extra nur Sachen ausgesucht, die bei Spotify sind. Und Fucking Angry, Nicht von dieser Welt, und dann wäre ich auch schon zufrieden.
Packen wir alles rauf.
Ja, da packen wir alles auf die Liste. Darius, dann grüß deine Crew, alles Gute und halt uns auf dem Laufenden, wenn sich irgendwas verbessert oder verschlechtert, dann reden wir wieder. Wir sind jetzt jeden Tag drauf, solange wir das richtig finden oder solange die Welt das richtig findet. Und dann gucken wir mal, dass wir euch da unten nicht vergessen und
das hoffen, nett.
Dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Und vielleicht, wenn sich Leute jetzt aufgerufen fühlen, sich darüber zu informieren, es gibt wahnsinnig viele tolle Twitter-Kanäle und wahnsinnig viele gute Initiativen, die sich um die Geflüchteten und die Menschen, die da an den Stränden anlanden, kümmern. Die Seebrücke ist eine gute Adresse, da findet man viele Informationen auf der Website. Hast du noch irgendwas, Darius, dein Twitter-Kanal, weil mal ganz kurz dein Handle, wie heißt der nochmal?
Da gibt es so einen Dauerthread, den ich betreibe. Ich twitter eigentlich jeden Tag ein bis zwei Mal irgendwas, was hier gerade auf der Insel passiert in diesem Thread. Also dem zu folgen ist nie verkehrt. Und ansonsten als allerletztes würde ich noch sagen, bei Facebook gibt es die tolle Gruppe Waves of Hope for Future. Das ist eine selbstorganisierte Refugee-Gruppe im Lager in Moria selber. Die betreiben da eigentlich eine Schule. Auch ganz wunderbar, schon vor Corona haben die da 1600 Leute pro Tag ehrenamtlich unterrichtet. Und jetzt versuchen die so eine Art Corona-Awareness zu da betreiben und die Leute zu informieren, wie sie sich wenigstens ein bisschen schützen können. Waves of Hope for Future bei Facebook. Und die können auch jeden Pfennig gebrauchen, weil das sind die Menschen, die wirklich direkt in Moria leben müssen. Und die freuen sich über jeden Cent, den sie bekommen.
Alles klar. Darius, alles Gute. Vielen Dank, grüß die Crew und bis zum nächsten Mal.
Bleib stark, mein Lieber.
Tschüss, mach's gut. Also winken ja nichts. Tschüss.
Dankeschön, Darius. Tschüss. Danke. So, das war Darius. Das war aber echt sehr aufschlussreich und auch sehr runterziehend, muss man ganz ehrlich sagen.
Oh,
und
Mann, Alter.
Das Problem ist einfach, dass er selber auch ziemlich verzweifelt klingt und man sich jetzt nicht irgendwie danach zwar ein bisschen informierter fühlt, aber nicht so, als wenn man irgendwas machen könnte. Und das ist das Problem, worüber man auf alle Fälle nachdenken sollte. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute dieses Gespräch zu Gehör bekommen haben, die vielleicht Ideen haben.
Und wenn ihr euch informieren möchtet, nochmal die Website, jetzt aber mal richtig ausgesprochen, seebrücke.org. Da gibt es viele Informationen darüber, was da unten gerade los ist. Immer Neuigkeiten. Juventa 10 bei Twitter. Und ach ja, aber über Seebrücke kommt ihr eigentlich an die wichtigsten Informationen ran. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Man kann nicht demonstrieren wegen Abstandhaltung. Es ist alles total schwer. Man kann nicht auf die Straße gehen. Im Internet noch eine Petition. Hatte Darius ja gesagt, es fühlt sich irgendwie auch nicht an, als würde das ausreichen. Es ist wirklich. Und wenn du diese Fotos siehst da aus Moria, es macht einen wirklich fertig. Und das ist echt in der EU. Weißt du, wo du dann runterfährst in den TUI-Club, all-inclusive, schönen Urlaub. Und drei Straßen weiter hast du dann so eine Scheiße, was wirklich aussieht wie irgendwie im tiefsten Indien, wo wirklich nicht das Licht der Zivilisation mehr hinscheint.
Richtig.
Also echt furchtbar.
Was ich so gerade auch als Dilemma sehe, ist, dass eigentlich jetzt gerade so eine ironiefreie, so eine Zeit ist, wo die AfD nichts zu sagen haben, wo auch so generell so irgendwelche Extreme, die sowieso nicht helfen wollen, sondern eigentlich nur immer Ärger suchen wollen, sage ich mal ganz stumpf jetzt, dass die jetzt gerade ausgeschaltet sind und man sich jetzt so gut mal über dieses Flüchtlingsproblem, wenn dieses so reden könnte, auch über Integration, über all so eine wichtigen Sachen, wie das überhaupt mal funktionieren kann, weil wir Deutschen das einfach niemals richtig hingekriegt haben, überhaupt, und immer noch diese Angst herrscht und dieses, man könnte jetzt vielleicht mal einen Schritt weitergehen in dieser ganzen großen Problematik, die einen auch immer wieder irgendwie im Kreis sich drehen lässt. Aber man kann es ja nicht.
Ich denke, bei Corona, wir haben ja versucht, das ein bisschen, als wir mit der Ellen gesprochen haben, mal nach Italien zu gucken. Mhm. Was ich total verblüffend oder erschreckend fand, dass wir hier seit dem Krieg oder seit es Europa gibt und wir uns irgendwie hier die europäische Integration auf die Fahnen geschrieben haben, wir müssen alle zusammenarbeiten, es ist ein großer Kontinent, viele Nationen, ein großes Projekt, und wie das alles innerhalb von einer Woche in sich zusammengefallen ist. Ja. Diese ganzen Worthülsen, diese ganze Idee von Europa basiert auf wirtschaftlichem Zusammenarbeiten. Und wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert, weil das gerade was anderes gibt, was wichtiger ist als Wirtschaft, nämlich tatsächlich Ideale und nicht die Lippenbekenntnisse, sondern das, was wirklich zählt. Menschenleben, das echte Zusammenleben, das, warum man Europa eigentlich gegründet hat. Dann hat man irgendwie so eine Abbiegung gemacht, hat gesagt, ja, Wirtschaft ist erstmal wichtig, und wenn die Wirtschaft funktioniert, dann kommen auch die Menschen zusammen. Und als die Wirtschaft nicht mehr funktionierte, kamen die Menschen auch nicht mehr zusammen.
Nein.
Und Frankreich und Italien, die haben sich zuerst um sich selbst gekümmert. Natürlich, wir haben uns um uns selbst gekümmert. Die Länder sind auf sich selbst zurückgefallen, haben geguckt, dass jeder seine Masken hat. Dann gab es so ein paar Alibi-Geschichten wie, wir fliegen mal irgendwie 15 Leute aus Italien ein, weil wir noch ein paar Intensivstationsbetten haben. Und auf der anderen Seite siehst du auch, dass ist ja ein Scheitern von Europa. In Griechenland lassen wir die Leute mit einem europäischen Problem alleine. Griechenland ist in der EU, wir fahren da wahnsinnig gerne hin. Wir lieben irgendwie das Land und finden das ganz toll und auch die griechische Kultur, bla bla bla. Wir haben alle eine Währung, aber sobald wir erstens entweder Geld bezahlen müssen, weil nicht alle haben eine exportorientierte Wirtschaft, sind irgendwie wie Deutschland strukturell aufgestellt und das funktioniert überall so wie bei uns, dann will keiner mehr was von Europa wissen. Oder wenn sowas wie Moria passiert, sagst du dir, ja, ist ja auf Lesbos, ist ja weit weg, das hat mit uns nichts zu tun. Aber natürlich hat das was mit uns zu tun.
Natürlich,
ja. Die wollen ja auch zu uns und wegen Europa machen sie diesen Weg. Und ich finde, das muss man irgendwie muss man das auch hinbekommen, dass nach Corona, dass Europa vielleicht nicht nur Wirtschaft ist, sondern dass es wirklich irgendwann mal um
das Menschen geht. Tatsächlich, dass sich die Menschlichkeit mal wieder ein bisschen siegt, auch wenn es kitschig klingt, ja.
Ja, ey, und stell mal vor, wir hätten jetzt ein europäisches Pandemieprogramm, das irgendwo, keine Ahnung, in Amsterdam eine riesen Lagerhalle wäre mit Masken und Schutzausrüstung für ganz Europa und die wird zentral von einer europäischen Kommission oder von einer Regierung in Brüssel oder von irgendeinem Gremium vergeben, aber für ganz Europa. Was meinst du, wie geil das wäre und was das auch für ein tolles politisches Signal wäre? Stattdessen musst du irgendwie, hören wir, wie der Bundespräsident sich in irgendwelchen Sonntagsreden versucht, irgendwelche europäischen Ideale aus den Fingern zu ziehen, damit der Scheiß nicht sofort zusammenfällt.
Ja.
Mit Scheiß meine ich Europa. Das, weißt du, es war vor Corona schon so, dass man dachte, wie geht das mit Europa weiter? Und jetzt durch Corona merkt man, so auf jeden Fall nicht. Nur Wirtschaft hält den Laden halt nicht zusammen.
Es kann Kultur auch einfach nicht sein, und das ist auch so eine, dass man so zynisch ist, dass man einfach sich das einfach anguckt, wie so ein Flüchtlingscamp stirbt, sag ich mal, oder ganz viele Menschen sterben, weil einfach nichts getan wird wegen dieser ganzen Corona-Scheiße und weil auch jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Und trotzdem, das Brutale ist ja auch, man ist gefangen in seiner Wohnung, lebt immer noch in so einem Wohlstand oder auch mit all dem Stress, aber das ist so weit entfernt von dem, was diese Menschen da gerade durchmachen. Und das einfach, dass das vor unseren Augen irgendwann passiert, das hoffe ich nicht.
Ja, so, wir haben doch eine deutsche Kommissionspräsidentin, die wahnsinnig gut darin ist, Videos zu machen und das im Internet zu posten. Warum macht die nicht mal was zu diesem Thema? Mhm. Ich meine, das ist ja letztlich auch ein europäisches Problem und ein ziemlich großes europäisches Problem. Die EU hat ein Lager, wo Menschen irgendwie in Waschmaschinenkartons leben, irgendwie 7000 Kinder unter absurden hygienischen Bedingungen, kein fließendes Wasser und es kümmert niemanden. Irgendwie ist das scheiße.
Sehr scheiße.
Irgendwie ist das.
Oh,
das
ich habe einen riesen Schmachter gerade. Jetzt muss ich eine Liegestütze machen.
Weißt du, was ich jetzt brauche? Weil ich gehe jetzt mal schön zum Spargelstand und dann holen wir uns schön die Erdbeeren für 15,90 Euro oder den Spargel für 23 Euro und dann lassen wir uns das mal richtig gut gehen und während wir Spargel mit Soße Hollandaise essen, denken wir an die Menschen, denen es nicht so gut geht und lassen uns den Spargel mal so richtig schmecken dabei, oder? Was meinst du?
Ich glaube nicht, Jan. Aber ich weiß schon natürlich, worauf du hinaus willst. Und das macht einen auch alles gerade so. Ich weiß das auch, das ist alles so zynisch und es wirkt auch alles so. Es wirkt alles so. Ich kann es gerade gar nicht
so. Lass uns jetzt mal hier abbrechen. Lass uns morgen einfach mal weitermachen.
Morgen gibt es mal wieder eine leichte Sendung. Und bitte schreib.
Nee. Die soll nicht, schreibt nicht, dass es nicht lustig genug war. Ja. Ganz ehrlich.
Ich wollte gerade sagen, schreibt nicht so eine Scheiße. Es ist halt, das Leben ist nicht immer lustig. Und manchmal ist unsere Sendung auch nicht lustig.
Das rascheln wir mit der Nageldose. Ganz
genau.
So hier.
Pass auf, dann rasseln wir mit der Nageldose und dann treten euch einfach an die Wand.
Immer wenn ihr das Geräusch hört, dann müsst ihr jetzt in Zukunft bitte an die Menschen in Moria denken oder auf Lesbos und an die Situation von irgendwelchen Minderjährigen, die sich über 7 Kilometer Meer engen, nachdem sie vorher schon 2500 Kilometer aus unwirtlichen Bedingungen an die Küste getrampt sind, nach Europa retten wollen und wir die im Stich lassen. Hier.
Lass mich noch abschließend sagen, wir geben euch nicht immer das, was ihr wollt. Wir geben euch manchmal das, was ihr braucht. Aber
wenn ihr nicht, aber gerecht.
Die
beiden Patriarchen.
Und genau. Es gibt nämlich ganz viele, die diese Sendung auch, das merkt man an der Einschaltquote, die neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen, dass ihr neu dabei seid.
Ihr seid alle Wichser. Ihr hättet Jahre vor einigen Jahren dabei sein müssen, als wir euch gebraucht hätten.
Jetzt seid ihr alle da. Aber wir widmen diesen Gruß jetzt hier mal an die Leute, die schon davor dabei waren, bevor das, weiß ich. Auf alle Fälle will ich damit sagen, ganz viele Leute schreiben dann immer, ey, macht mal, redet nicht so viel ernst und wir kriegen das schon in den Zeitungen mit oder sonst was. Ey, wir machen sowieso, was wir wollen. Und dann, wenn ihr denkt, ey, Böhmi und Olli sind voll scheiße geworden, dann machen wir wieder auch mal eine kleine geile Yoga-Geschichte.
Eine geile Sendung.
Ja.
Genau. Also, dass man immer, wenn man wieder einschaltet, nachdem man frustriert abgeschaltet hat, denkt, Deswegen habe ich abgeschaltet.
Ja.
Das war's hier. Deswegen habe ich abgeschaltet. Ich höre nie wieder rein. Oder dass man denkt, vielleicht gebe ich ihm noch eine Chance. Ah, nee, doch nicht.
Ja, genau. Aber dann nämlich, dann verpasst ihr wieder die Sendung, auf die ihr eigentlich geil seid. Aber dazu gehört auch ab und zu das normale Leben. Und das hier ist manchmal auch ganz schön trist, bitter oder traurig. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Wir sprechen uns morgen wieder.
Tschüss, bis morgen.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Vai, deinem Online-CBD-Experten. CBD-Sportgel, Badekugeln und weitere CBD-Produkte für deine innere Balance findest du auf vai.com. V-A-A-Y.com. Hanf hat eine gute Seite. Vai.